Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Darf ich noch Marathon laufen? Wie oft darf ich überhaupt noch in der Woche Sport treiben? Was ist mit den Sponsorenverträgen? Das fragen sich Leistungssportlerinnen, die während ihrer Karriere schwanger werden. Oder ergeben sich vielleicht sogar neue Möglichkeiten? Viele Fragen stellen sich, nicht zuletzt die nach speziellen Beratungs- und Unterstützungsangeboten für die Athletinnen. Diese Angebote kosten wiederum Geld. Und nach der Geburt wird es ja nicht einfacher. Die Mütter wollen schließlich auch wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Männer können das mit ermöglichen. Training mit Babybauch, werdende Mütter im Spitzensport. Sabine Lerche lässt in ihrem Feature dann zunächst auch eine Marathonläuferin zu Wort kommen.
Da ist eine große Unsicherheit natürlich, weil es natürlich nach wie vor in der Gesellschaft auch so ist, dass viele denken, Sport und Schwangerschaft passen nicht zusammen.
Fabienne Königstein hat bewiesen, dass es geht. Die Marathonläuferin ist während ihrer aktiven Zeit Mutter geworden. Sport und Schwangerschaft passen sehr wohl zusammen, bekräftigt Professorin Kirsten Legerlotz. Sie arbeitet am Institut für Sportwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Vieles geht auch während der Schwangerschaft und wir haben Studien, die das belegen. Also man kann wirklich nicht behaupten, es gäbe keine Evidenz. Die Evidenz ist den meisten nur nicht bekannt, ist das Problem, weil sie auch weder im sportwissenschaftlichen Studium noch in der Facharztausbildung der Gynäkologie wirklich thematisiert wird.
Aus Unkenntnis entstehen Ängste und Unsicherheit. Vorbehalte bleiben bestehen. Auch Wissenschaftler und Mitglieder der Ethikkommission sind nicht frei davon.
Hängt sicherlich auch mit dem Frauenbild zusammen und damit, dass die Forschenden wie auch die Ethikkommission tatsächlich meist zu einem großen Anteil von Männern besetzt sind. Und wenn man sich nicht wirklich gut in eine Schwangere hineinfühlen kann, also was eine bestimmte Studie an Belastung für eine schwangere Person mitbringt, dann entstehen da auch teilweise unbegründete Befürchtungen.
Die häufigsten Bedenken: die schwangere Sportlerin könnte sich körperlich überanstrengen oder eine Fehlgeburt erleiden. Dabei ist das Thema körperliche Aktivität und Schwangerschaft nicht neu. Auch früher schon hat es Studien mit schwangeren Frauen gegeben, die zwar keinen Sport getrieben haben, dafür aber schwere Arbeiten in der Landwirtschaft verrichten mussten. Das wissenschaftliche Interesse, die Sportfähigkeit von Schwangeren zu untersuchen, sei hingegen bis heute leider nicht groß, sagt Kirsten Legerlotz.
Eins unserer Argumente war auch, es gibt da so gut wie keine Studien zu, die das, was wir untersucht haben, gezeigt haben. Und der Kommentar des Editors war, ja, so what? Also, wer will das wissen? Und dieser Haltung begegnet man tatsächlich immer noch sehr häufig, obwohl wir wissen, dass körperliche Aktivität in vielen Bereichen sehr wichtig ist, um die Gesundheit zu erhalten.
Im deutschen Leistungssportsystem sind keine Unterstützungsmaßnahmen und Strukturen für Spitzensportlerinnen mit Kinderwunsch vorhanden. Athletinnen wie Fabienne Königstein fühlten und fühlen sich alleingelassen.
Letztendlich ist es einfach auch ein Fakt, dass eine schwangere Athletin keine Betreuungsperson hat oder keine Ansprechperson, an die sie sich wenden kann und die ihr irgendwie trainingsmethodisch zur Seite steht. Das gibt es nicht. Und dass das eine Lücke ist, ist, glaube ich, recht offensichtlich.
Was sich Königstein vorstellt, könnte so ähnlich aussehen wie das Online-Coaching-Angebot der Deutschen Sporthochschule in Köln. Seit 2009 berät dort Marion Sulpricio schwangere Sportlerinnen. Entstanden ist das Angebot aus einem Forschungsprojekt zum Benefit von Sport während der Schwangerschaft.
Wir haben gesagt, es ist eigentlich schade, wenn man nicht mehr diese Ergebnisse für die Endverbraucherin, wenn man die dann nicht mehr benutzen darf, sondern wir haben versucht, daraus was zu machen, was Angewandtes.
Marion Sulpricio erreichen jährlich um die 500 Anfragen. Schwangere Frauen können sich bei ihr per Mail melden, die sie ehrenamtlich gemeinsam mit einer studentischen Hilfskraft beantwortet.
Die fragen ja meistens auch sehr spezifisch, also zum Beispiel, wie lange kann ich denn jetzt noch Marathon laufen, wenn ich schwanger bin? Und wir haben für bestimmte Fragen, die halt immer wieder auftauchen, also bestimmte Sportarten oder auch wenn gefragt wird, wie oft in der Woche darf ich noch trainieren, haben wir bestimmte Antwortblöcke vorbereitet.
Sulpricio empfiehlt beispielsweise, auf die Herzfrequenz zu achten. Je nach Alter, Fitness und Sportart zwischen 100 und 155 Schlägen pro Minute. Kommen die Schwangeren nicht außer Puste und können sich während des Trainings noch unterhalten, droht auch keine Überforderung. Wichtig sei, immer im moderaten und aeroben Bereich zu bleiben und auf seinen Körper zu hören. Das Know-how dazu kommt aus einem interdisziplinären Expertenkreis. Vertreten sind PsychologInnen, GynäkologInnen, SportwissenschaftlerInnen und PhysiotherapeutInnen. Sulpricio wird immer wieder für Interviews von verschiedenen Medien angefragt. Aber eine Kooperation mit Krankenkassen oder dem DOSB ist nie entstanden.
Alle wollen natürlich immer gerne das Know-how haben. Alle wollen gerne, sie sagen ja auch immer Kooperation, aber was ist eine Kooperation? Also es ist der Win für die andere Partei. Und das hat sich bis jetzt daraus nicht ergeben und ich weiß auch nicht, ob es sich ergeben wird. Das ist im Moment natürlich so, dass die Menschen einfach und die Verbände auch vor allem kein Geld in die Hand nehmen wollen.
Aber der Druck von Seiten der Athletinnen wächst und bringt Veränderungen mit sich. Die WTA, der Welttennisverband, hat zum Beispiel eine Kinderbetreuung bei Turnieren eingerichtet. Dort und auch im Springreiten haben zudem Proteste von Athletinnen zu Regeländerungen für aktive Mütter geführt. Im Tennis verlieren Sportlerinnen während der Schwangerschaft keine Weltranglistenplätze mehr und im Springreiten muss die Schwangerschaftspause nicht mehr 6 Monate dauern. Die Wissenschaftlerin Kirsten Legerlotz sieht diese Veränderung positiv.
Also wir haben viel mehr Sportlerinnen, wir haben auch viel mehr Sportlerinnen mit großer Medienpräsenz, wo teilweise aber auch haarsträubende Geschichten zutage gefördert werden, dass also mit Bekanntwerden der Schwangerschaft sofort alle Sponsorenverträge dahin sind. Und was auch wieder aufzeigt, dass unser Sportsystem momentan auch nicht in der Lage ist, das aufzufangen oder sich nicht ausreichend damit beschäftigt hat, um das aufzufangen. Nur sind wir jetzt an einem Punkt, wo die Athletinnen nicht mehr bereit sind, das einfach so hinzunehmen.
Und ich hoffe, Sie kriegen das mit, wie hier die Zuschauer aufspringen, weil Alison Felix da in ihrer unnachahmlich eleganten Art davonstürmt.
Eines der bekanntesten Beispiele ist Alison Felix. Die US-amerikanische Leichtathletin wurde von ihrem Werbepartner Nike, als sie Mutter wurde, fallen gelassen. Ein Aufschrei in der Öffentlichkeit brachte Nike zum Umdenken. Für Kaderathletinnen wie Felix oder auch Fabienne Königstein sind Sponsorengelder eine wichtige Einnahmequelle. Die Verträge aber teilweise nicht kinderwunschfreundlich. Marathonläuferin Königstein.
Bei Sponsorenverträgen ist es nach wie vor so, dass ganz oft eben eine Klausel drin ist, dass man in der Schwangerschaftszeit keine finanzielle Unterstützung mehr bekommt.
Es spricht sehr viel dafür, ja, dass derartige Klauseln gar nicht zulässig sind. Ne? Aber das ist ja zumindest eine mittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts. Ne? Und ich würde sagen, derartige Klauseln sind unwirksam.
Bewertet Frank Rüback den Sachverhalt. Er arbeitet als Justiziar bei der Spielergewerkschaft VDV für Fußballer und Fußballerinnen. Auf der anderen Seite, räumt Rüback ein, geht man als Athletin wohl kaum gegen so eine Klausel vor, wenn man auf den Sponsor angewiesen ist. Man kann mit dem Thema Schwangerschaft aber auch aktiv auf Sponsoren zugehen. Hürdenläuferin Cindy Rohleder, Fußballerin Melanie Leupolz, Rennrodlerin Diana Eidberger. Sie haben alle ihre Sponsoren behalten und zum Teil haben sich auch neue Vermarktungsmöglichkeiten durch die Schwangerschaft ergeben. Ob beim Wassertreten, auf dem Laufband oder mit Babybauch vor dem Spiegel. Hindernisläuferin Gesa Krause, die im Mai ihr Baby zur Welt brachte, ließ die Öffentlichkeit über Instagram an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Immer wieder in Bild und Text mit dabei ihre Ausrüstungspartner. Großes öffentliches Aufsehen erregte Krause vor allem beim Silvesterlauf in Trier, wie Sky Sport Woman berichtete.
Sie fällt definitiv auf mit ihrem Bauch. Gesa Krause bei ihrem vorerst letzten Wettkampf. Die 30-Jährige ist im 5. Monat schwanger, will beim Silvesterlauf in Trier aber nochmal für ihre Fans an den Start gehen.
Gesa Krause erntete in den sozialen Medien nicht nur Bewunderung, sondern auch kritische Kommentare zu ihrem Trainingspensum während und nach der Schwangerschaft. Sie betont auf Instagram, dass sie kein Vorbild sein wolle und als Hochleistungssportlerin auch nicht sein könne.
Ein gewisses Wissen ist da, aber es ist auch noch deutlich Luft nach oben, sagen wir es mal so.
sagt Elisabeth Kirschbaum vom IAT, dem Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig. Dort hat sie mit ihrer Kollegin Katharina Fischer den Wissensstand von TrainerInnen und Sportlerinnen zum Thema Frau im Leistungssport erhoben. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass das Wissen bei Athletinnen wie bei TrainerInnen ausbaufähig ist. Das Forschungsprojekt ist das erste, das sich sportartübergreifend mit dem Thema Frau im Leistungssport beschäftigt. Die Befragung soll eine Grundlage sein, um wichtige Inhalte über den Frauenkörper in die Trainerausbildung zu übernehmen, sagt Kirschbaum.
Dann gibt es ja im Leistungssportsystem den Übungsleiter, C-Trainer, B-Trainer, A-Trainer. Und dass es dort eben auch langfristig festgehalten wird und eben dann auch jährlich immer wieder wiederholt wird in verschiedenen Ausbildungen. Genau das Gleiche auch für die Athletinnen und dass es dort eben auch entsprechende Workshops gibt und dass man dort eben halt auch mit den Verbänden, Spitzensportverbänden in Austausch geht, okay, was sind die Bedarfe, wie könnten sie sich bestmöglichst vorstellen?
Ein erster Schritt in diese Richtung ist schon getan. In Zusammenarbeit mit dem IAT setzt die Fachzeitschrift Leistungssport 2023 den Themenschwerpunkt Leistungssport des weiblichen Geschlechts. In einzelnen Artikeln werden dazu verschiedene Themenaspekte behandelt, die Forschungswissen für die Trainerpraxis übersetzen sollen. Fabienne Königstein reicht das noch nicht.
Mir ist es einfach wichtig, dass in den nächsten Jahren auch was geschieht, was direkt bei den Athletinnen ankommt. Aber diese Zeitschrift Leistungssport, wer liest denn das von den Bundeskaderathletinnen und wer hat dann dieses Verständnis für diese wissenschaftliche Sprache und für die Studien? Das ist ein erster wichtiger Schritt, aber ich glaube, bei den Athletinnen kommt davon eben leider noch nichts an. Das wird noch Jahre dauern. Und mir ist aber wichtig, dass einfach jetzt schon auch direkt an die Athletinnen gedacht wird und man für die was ändert.
Wer sucht, der findet noch zwei weitere Angebote, die sich schon jetzt speziell an die Bedürfnisse von Leistungssportlerinnen richten. Das Team der Geschlechtergleichstellung beim DOSB hat das digitale Austauschformat Equality Time ins Leben gerufen. Ein weiteres Angebot, direkt für Athletinnen, ist ein Podcast von Athleten Deutschland e.V.
Wissen zu vermitteln, das Thema noch weiter zu enttabuisieren, vielleicht auch mit manchen Mythen aufzuklären und ja zu sagen, sprecht drüber, man kann darüber reden, das ist möglich und es ist auch gut.
Erläutert Julia Hollnagel von Athleten Deutschland, die Umsetzung des Podcast-Projekts mit betreut. Ab Juli 2023 soll es mehrere Folgen zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Frau im Leistungssport geben, in denen Athletinnen von ihren Erfahrungen berichten und ExpertInnen fachspezifischen Input geben. Da haben die Athletinnen was Greifbares, findet Königstein. Sie versucht als Athletensprecherin im DOSB-Präsidium etwas zu erreichen. Aber es geht nur schleppend voran, erzählt sie hörbar genervt.
Ich kann natürlich die Rahmenbedingungen und das alles verstehen, aber es ist schon oft so der Eindruck, dass es einfach, und nicht nur beim DOSB, sondern einfach in ganz vielen Unternehmen und in der Gesellschaft es so ist, dass jeder weiß, ah ja, das ist ein wichtiges Thema. Und wenn man dann aber mal es wirklich anpacken will und dann auch Kapazitäten und Ressourcen und Geld da reinstecken will, dass es dann heißt, ah, schwierig. Wir sind personell so schlecht aufgestellt, schaffen wir aktuell nicht.
Bis jetzt gab es zwei Austauschtreffen mit dem Team der Geschlechtergleichstellung beim DOSB. Erstmal wurden aber nur Ideen gesammelt.
Es ist halt alles nicht ganz so einfach, weil für uns Leistungssportlerinnen dann auch der Geschäftsbereich Leistungssport im DOSB wichtig wird. Also der muss mit dabei sein. Und die sind in diesem Jahr halt total mit der Spitzensportreform beschäftigt, sodass wir im Grunde so verblieben sind, dass wir 2024 einen Projektantrag ans BMI stellen wollen, wo wir dann eben vielleicht eine Betreuungsperson fordern oder eine Stelle schaffen wollen für eine Person, die dann schwangere Frauen während der Schwangerschaft im Sport begleiten und auch wieder auf dem Weg zurück ins Training.
Königsteins Einsatz ist ehrenamtlich. Sie fände mehr Unterstützung vom DOSB angebracht. Er habe mehr Geld und Mittel zur Verfügung. Trotzdem will sie nicht aufgeben und weiterhin Druck machen.
Will mich dafür einsetzen, dass es eben in Zukunft Ansprechpersonen gibt, sowohl Gynäkologinnen als auch Trainingswissenschaftler, die Frau in der Schwangerschaft begleiten und auch nach der Geburt wieder. Da wäre eben auch die Sache mit den Sponsorenverträgen und einer Kaderplatzgarantie und aber auch einfach, wenn das Kind da ist, dass es da Hilfe gibt bei zum Beispiel der Findung von Kitaplätzen, dass es Möglichkeiten gibt für die Frauen, das Kind mit ins Trainingslager zu nehmen.
Also und ein Video, da habe ich versucht zu trainieren. Da ist sie dann, als sie krabbeln konnte, dauernd zwischen meine Beine und wollte auf den Arm. Maximal, dass ich mal 3-4 Minuten am Stück trainieren konnte, ohne dass sie geschrien hat. Also das war keine Chance, ein Training zu machen.
Christine Lang ist eine erfolgreiche Tischtennisspielerin. 2018 wurde die Nationalspielerin Mutter und nahm schon 4 Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wieder an Wettkämpfen teil.
Das ging dann damals zu der Zeit nicht anders. Und meine Tochter dann 3 Monate alt war, sind wir zusammen zur Weltmeisterschaft gefahren. Mein Mann ist mitgefahren, dann sind wir nach Schweden gefahren im Auto. Und ich kann mich ja gut daran erinnern, dass ich dann in den Toiletten saß und abgepumpt habe. Ja, das ist in der Tat mit der Schwangerschaft, wenn die vorbei ist, fängt dann die richtige Herausforderung dann an.
Christine Lang hat 1,5 Jahre versucht, Sportkarriere und Kind unter einen Hut zu bringen. Schlussendlich hat sie aber dann doch auf ihren Platz in der Nationalmannschaft verzichtet. Und das, obwohl sie von der Familie und ihrem Verein viel Hilfe bekam. Eine Umfrage des SWR aus dem Jahr 2021 ergab, dass sich nur 10% der 700 befragten Leistungssportlerinnen von ihrem Verband oder Verein beim Thema Kinderwunsch in der aktiven Karriere unterstützt fühlen. Jede dritte Sportlerin gab an, dass die Unterstützung fehle, um auch als Mutter weiter an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Auch Christine Lang hätte sich eine organisierte Kinderbetreuung gewünscht. Der Bedarf wäre generell da, meint die Europameisterin.
Wir sind 15 Frauen, 3 davon haben ein Kind. Und dass man dann vielleicht sagt, okay, wir überlegen, ob wir jemanden engagieren, der 2-mal die Woche eine Kinderbetreuung macht, damit diese Spielerin wieder zurück in den Alltag oder in den Leistungssport kommen. Man redet ja dann nicht vom Breitensport, sondern vom Leistungssport, wo es dann um Medaillen bei Olympia gibt, wo Fördergelder sind, dass man dann auch vielleicht dann die Korridore weiter aufmacht und sagt, okay, was braucht Spielerin Y, um das Ziel wieder zu erreichen?
Hochleistungssport und Familiengründung müssen sich nicht ausschließen. Und dafür können auch Sportverbände sorgen.
Man sollte sich ja als Sportverband schon auch immer überlegen, ja, was kann ich eigentlich noch machen, ne, um dann auch Schutzbedürftige stärker zu schützen.
Appelliert der Justiziar der VDV, Frank Rüback, an die Verantwortlichen und verweist auf die FIFA. Sie legte Ende 2020 weltweite Mutterschutzregeln für Fußballerinnen fest. Heißt, Fußballerinnen haben mindestens 14 Wochen Anspruch auf Mutterschaftsurlaub und bekommen während dieser Zeit 2/3 ihres Gehalts vom Verein. So etwas in der Art auch für Kaderathletinnen, egal in welcher Sportart.
Das wäre natürlich ein Traum,
sagt Marathonläuferin Königstein.
Wäre klasse. Ich denke, vielleicht als erster Schritt wäre es einfach wichtig, dass der Kaderplatz erhalten bleibt und damit auch die Sporthilfeförderung.
Die Sporthilfe unterstützt KaderathletInnen finanziell. Seit 2016 auch verletzte oder schwangere AthletInnen über die Comeback Stronger Förderung. Der Haken: Nur der zuständige Verband kann seine Athletin für diese spezielle Förderung anmelden. Dafür muss er aber auch von dem Angebot wissen. Es braucht mehr transparente Infos und klare Vorgaben. Das fordert auch Justiziar Rüback vom DFB für die Verträge mit Fußballerinnen.
Dass man jedenfalls für Frauen einen speziellen Musterarbeitsvertrag schafft, ne, der jetzt auf arbeitsvertraglicher Ebene all diese Punkte auch irgendwo regelt, ne, irgendwo vielleicht auch die Hinweise enthält, was ist eigentlich bei einer Schwangerschaft? Was sind eigentlich meine Rechte? Ne? Wie kann ich da vorgehen?
Familienfreundliche Strukturen im Verein und Unterstützung über den Verband. Im amerikanischen Frauenfußball schon seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Auch was das Thema Schwangerschaft und Leistungssport angeht, sind andere Länder schon weiter, weiß Katharina Fischer vom Institut für angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig.
Ich denke, in Deutschland gibt es ein paar Universitäten oder Professorinnen, aber das sind eben leider nur an wenigen Stellen bisher was passiert. Und wenn wir in andere Länder gucken, dann sehen wir oftmals Initiativen, die dort mehr vorangetrieben werden.
In Australien bietet der Nationale Sportverband eine umfassende Website mit Informationen zum Thema Frau im Leistungssport an. In Österreich startete das Olympiazentrum Vorarlberg 2022 eine Workshop-Reihe für Athletinnen und TrainerInnen zum Thema Frau im Spitzensport. Und der Sportdachverband in Großbritannien hat einen ausführlichen Leitfaden zum Thema Schwanger im Spitzensport erstellt, für Athletinnen und für die nationalen Sportverbände. Bereits 13 britische Athletinnen aus 12 Sportarten konnten so während ihrer Schwangerschaft unterstützt werden.
Da ist man schon von dem Schritt ein Stück weiter, dass eben das sehr als sehr offizieller Aufhänger an die Verbandsstrukturen oder halt auch an das Olympische Komitee in dem jeweiligen Land mit angegliedert ist. Und das haben wir halt in Deutschland bislang nicht, dass es dort von so einer wichtigen Institution dort Anlaufstellen gibt. Aber da gibt es auch Bewegungen. Und da sind, glaube ich, schon Entwicklungen jetzt im Zuge.
Beobachtet Fischer.
Faster, smarter, stronger. Spitzensportlerin sein, schwanger sein, Mutter sein.
Der Podcast Smarter, the Woman's Sportcast, ist eines der vielen Informationsangebote von Swiss Olympic, dem nationalen Sportdachverband der Schweiz. Seit 2019 nutzt er seine Ressourcen, um zum Thema Frau im Leistungssport zu informieren.
Guten Tag miteinander. Es freut mich sehr, dass ihr euch interessiert für das Thema Schwangerschaft und Sport. Und ich erzähle euch gerne etwas in den nächsten Minuten darüber.
Videos, Comics, Broschüren und Erfahrungsberichte. Das Angebot von Swiss Olympic ist breit, kreativ und nah an den Athletinnen. Durch eine Kooperation können spezifische Anfragen auch an ausgewählte GynäkologInnen weitergeleitet werden. Der Verband nutzt also seine Reichweite, erklärt Projektleiterin Maja Neuenschwander.
Ja, dieses kleine Putzleteilchen auch optimal eigentlich ins Gesamtkonstrukt eingefügt werden kann. Und darum suchen wir aktuell so den Dialog mit der Athletin für persönliche Anliegen gar nicht so stark, sondern wir versuchen wirklich eigentlich Grundlagen zu schaffen, dass der Dialog dann in der Trainingszelle möglich wird.
Neuenschwander ist begeistert, wie in dem Projekt alle mitziehen. Auch das Sportministerium hat die Frauenförderung weit oben auf seine Agenda gesetzt. Neuenschwander hat aber auch im Blick, dass Multiplikatoren da sein müssen, um das Thema Frau im Spitzensport noch weiter zu verbreiten. Darum informiert der Verband bei Trainerfortbildungen, bei Nachwuchszusammenkünften, in Sportschulen, auf Trainertagungen und ist auch beim Sportmedizinerkongress vertreten.
Da kann man hinsehen oder nicht hinsehen. Und ich denke, die Leute dazu zu bringen, eben hinzusehen, auch nachzufragen und dann wirklich die Athletin nicht einfach so, ist alles okay. Und dabei wissen alle, hey, da ist überhaupt nichts okay, oder? Dass wirklich dieses Mindset, hey, das ist für deine Gesundheit und es ist uns wichtig. Und hey, wir müssen schauen, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Also mit allen Schwierigkeiten, die das beinhaltet, das ist wirklich der Challenge.
Ein Austausch zwischen der Schweizer Initiative und dem IAT in Leipzig gibt es bereits. Vielleicht liegen Kooperationen innerhalb von Deutschland auch gar nicht so fern. Ende Mai lädt das Bundesinstitut für Sportwissenschaft zu einem Austausch- und Vernetzungstreffen aller Player im Bereich Frau im Leistungssport ein. Es brauche etwas, das das Thema richtig pusht, sagt Marion Sulpricio von der Sporthochschule. Würden sich dann neue Ressourcen ergeben, hätte sie schon eine Umsetzungsidee. Im Dschungel der Ratgeber, Angebote und Erfahrungsberichte explizite Empfehlungen für Schwangerschaftskurse vor Ort geben.
Das zu prüfen und dann noch zu gucken, wer bietet Kurse an, wer hat eine gute Qualifikation, wer macht das wirklich so schwangerschaftsgerecht, dass wir einen Stempel drauf tun würden. Und ich fände das cool, wenn man das hätte, so eine Art Zertifikat oder Zertifizierung, schwangerschaftsfreundlicher Sportverein oder Sportclub. Wäre eine Möglichkeit, aber da muss man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und mehr Manpower oder Womanpower drin haben.
Noch gibt es das nicht. Aber es gibt durchaus GynäkologInnen und SportwissenschaftlerInnen, die mit Sport und Schwangerschaft Erfahrung haben. Es gibt nicht viele, aber es gibt sie. Sie müssen nur noch zusammenfinden und sich vernetzen. Die Sportverbände wiederum deren Expertise nutzen.